Stefan Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 11, nur noch 2 Jahre bis zur Abschaffung der CSU. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ihr fragt euch vielleicht, wer wir sind. Also, ich bin Steven, das ist Andreas.
Hallo.
Und wir sind die Hosts dieses Podcasts. Das ist sowas wie Chefredakteure, aber im Internet. Also, erzähl doch mal, was wir heute so vorhaben.
Als Häuptling dieses Podcasts erzähle ich euch, wir sprechen heute mit der Chefreporterin Politik beim Nachrichtensender Welt und Autorin des neuen Buchs Alte Weise Männer, Franka Lehfeld, über folgende Themen der Woche.
No Country for Old Men.
Wir streiten, ob der alte weiße Mann eine bedrohte Spezies ist und ob ihm wirklich jemand den Mund verbieten will oder vielleicht auch sollte.
Everything, everywhere, all at once.
Feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungspolitik, feministische Verkehrspolitik. Ist die Frauenbewegung an der Macht oder in der Krise?
Und der deutsche Patient.
Welche Fehler Politik und Medien in der Corona-Pandemie und der Impfdebatte begangen haben und an welchen Karl Lauterbach heute arbeitet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, Sie kommen hierher für die saftigen Debatten über Gesellschaftspolitik, für den Streit um den alten weißen Mann, um den Feminismus, Impfopfer und so weiter. Und das wird alles kommen mit unserem Gast. Du hast schon gesagt, Franka Lehfeld, reden wir gleich darüber. Aber vorher müssen wir einmal was für Politik-Nerds machen.
Genau, wir haben nämlich das Thema der Woche für Parlamentskorrespondenten. Der heiße Scheiß, kann man sagen. Es geht ums, Achtung, festhalten, anschnallen, Wahlrecht.
Moment, den Wecker nochmal rausholen, nicht einschlafen. Es ist auch für Sie da draußen super wichtig, denn, sagen wir mal ehrlich, die meisten interessieren sich so richtig für Politik ja nur alle 4 Jahre, wenn der Bundestag gewählt wird. Und bei dieser Wahlrechtsreform geht es genau darum, was wird mit Ihren Stimmen gemacht, damit da ein Bundestag draus wird. Am Freitag ist es entschieden worden, der Ampelentwurf ist beschlossen worden und die Hütte hat gebrannt, der Bundestag, es war laut.
Man hat sich erinnert, gefühlt ans türkische Parlament. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass jemand aufsteht und einem was auf die Nase haut. Das ist zum Glück nicht passiert, aber wer Ball. Also Jan Korte von der Linkspartei hat also den Grünen und der FDP eine bigotte Arroganz vorgeworfen, die andere in 16 Jahren entwickeln würden, die sie irgendwie in 1,5 Jahren entwickelt hätten.
Und
Anschlag auf die Demokratie, aufs Wahlrecht.
Hat Alexander Dobrindt gesagt und hat dafür Applaus von der Linken bekommen. Gibt es auch nicht alle Tage. Es war eigentlich ja der Versuch, einen Kompromiss zu finden zwischen Ampel und Union in dieser Woche. Das Hauptziel, die Anzahl von den 736 Sitzen, die der Bundestag zurzeit hat, also irgendwie das zweitgrößte Parlament nach China, hört man jetzt oft. Man kann auch positiv sagen, das größte demokratische Parlament der Welt.
Das ist ein zweifelhafter Rekord, aber ja.
Aber so kann natürlich so ein Parlament auch wirklich nicht produktiv arbeiten, wenn die Ausschüsse riesengroß sind und viel zu viel. Und es ist teuer und so weiter. Also das ist ja das, was beim Wähler wirklich ankommt, dass er versteht, dass das nicht immer weiter wachsen kann. Also ist die Ampel reingegangen mit einem Vorschlag aus der ersten Lesung. Die Zahl der Wahlkreise bleibt gleich, damit alle Regionen Deutschlands gut vertreten sind.
299.
Genau. Aber die Regelgröße, die der Bundestag haben soll, die wird ins Gesetz geschrieben, die wird gedeckelt. Und das geht natürlich beides nur, wenn diese berühmte Erststimme, wo man konkrete Personen wählt, ab einem gewissen Punkt, also man verteilt die auf die Sitze, die jede Partei gewonnen hat. Aber wenn keine Sitze mehr da sind, dann ist halt Schluss mit Verteilen und nicht, wie es bisher ist, dann können die trotzdem rein, aber um das Verhältnis abzubilden, kommen die Ausgleichsmandate, damit ist Schluss und das heißt, es gehen Gewinner im Sinne von die mit den meisten Stimmen im Wahlkreis leer aus.
Ja, schlechte Nachrichten für Jörg Schönborn, muss man sagen, der das ja abends immer stolz erklärt, was jetzt hier an Überhang und Ausgleichsmandaten entsteht, nämlich der Ampelvorschlag ist, wir schaffen beides einfach ab.
Und weil eben die CSU davon am stärksten betroffen ist zurzeit, hat sie sich quergestellt und hat einen Gegenentwurf präsentiert, der wieder wie Hohn wirkte.
Die haben also gesagt, wir verringern die Zahl der Wahlkreise ein bisschen. Da muss man auch sagen, kann man machen. Das wäre ja mein favorisierter Vorschlag sowieso gewesen. Und dann haben sie aber den Hammer ausgepackt und haben gesagt, also lass uns doch einfach 15 Überhangmandate beibehalten und die gleichen wir einfach nicht aus. Also die verzerren dann, wenn man so will, das Zweitstimmenergebnis.
Also wenn es knapp wird, kann einfach der Wahlsieger die kleinere Fraktion haben dadurch am Ende, genau. und wird dadurch dann quasi zum Zweitplatzierten.
Und wenn man sich die Wahlergebnisse letzter Jahre anschaut, dann wären die wundersamerweise größtenteils bei der CSU natürlich gelandet, diese 15 Stimmen. Und dann haben sie sich noch überlegt, hey, was haltet ihr davon? Wir kicken einfach die Linke aus dem Parlament. Wir gehen nämlich an die sogenannte Grundmandatsklausel. Das kennen viele nicht, aber das ist letztendlich eine Sonderregel im Wahlrecht, die besagt, dass wenn man 3 Abgeordnete im Wahlkreis direkt durchbringt, dann gilt für einen die 5%-Hürde nicht. Dann kann man mit all diesen Leuten, also auch mit 4,8% oder so, in den Bundestag einziehen. Und die Linke hat bei der letzten Wahl quasi diese Regel in Anspruch genommen. Ohne diese Regel wäre sie im Parlament nur mit 3 Leuten vertreten, anstatt in Fraktionsstärke.
Und jetzt hat die Unionsfraktion tatsächlich gesagt, okay, lass uns das auf 5 erhöhen, dann ist die Linke schon mal draußen. Aber für die CSU ist es kein Problem, die hat über 40. Die zieht dann auch ein, wenn sie bundesweit, das würden die natürlich nie aussprechen, aber wenn die bundesweit unter 5% fällt, weil das ist natürlich, die 5%-Hürde gilt auch für die CSU. So. Und darüber haben sie sich irgendwie versucht zu einigen. Das ist meines Erachtens aussichtslos, weil wenn einer versucht, ein Mehrheitswahlrecht, nämlich the winner takes it all, Wahlkreisgewinner zieht auf jeden Fall ein, und der andere sagt, nein, Verhältniswahlrecht wollen wir machen. Das heißt, es kommt auf die Parteiergebnisse an. Das ist am Ende nicht vereinbar. Und darüber ist das so eskaliert,
dass die Ampel wirklich gesagt hat, fuck you.
Ja. Und gesagt hat, okay, wenn ihr das nicht ernst nehmt und einfach 15 Leute von euch mit Golden Buzzer reinschicken wollt, das können wir auch. Dann sagen wir nämlich, Grundmandatsklausel gilt dann für alle. Nicht
also
mehr.
Nicht mehr. Nicht genau. Mehr, genau. Und was heißt das jetzt also konkret? Die Ampel hat die Grundmandatsklausel gekillt und hätte die CSU, die bei der letzten Wahl 5,2% der Stimmen bundesweit hat, nur ein paar hunderttausend Stimmen weniger gehabt, dann wäre von der CSU, obwohl sie quasi alle Wahlkreise bis auf einen in Bayern gewonnen hat, wären original 0 Abgeordnete jetzt im Deutschen Bundestag. Das ist das Wahlrecht, das in dieser Woche beschlossen wurde.
So, und jetzt müssen wir mal sagen, wir treten mal ein Stück vom Parteiengezänk zurück. Also wenn die CSU in Bayern 46 Direktmandate holt, sieht es mega scheiße aus, wenn die dann nicht einzieht, weil sie 4,9% auf den Bund hochgerechnet nur geholt hat in Bayern. Und stattdessen ziehen dann lauter Listenkandidaten ein. Das sieht natürlich tatsächlich demokratisch schwierig aus, auch wenn man es eine innere Logik irgendwie hat, aber das lässt sich schwer verkaufen, erst recht nicht in diesem Holter-die-Polter-Verfahren.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde das ein Skandal. Das muss ich wirklich sagen. Und ich schreibe seit Jahren über das Wahlrecht und habe die ganzen gescheiterten Versuche der Reform während der GroKo-Zeit eng begleitet. Und ich war immer auf der Seite von SPD, FDP, Linkspartei, Grünen, die sich wirklich bemüht haben, da was hinzukriegen, was auch in Ordnung war an Vorschlägen. Und die CSU hat es einfach blockiert, herausgezögert, sich dumm gestellt.
Getrollt.
Ja. Es war wirklich finster und die anderen hatten einfach immer recht und die CSU hatte einfach nie recht. Ich erinnere mich noch, ich habe das irgendwann mal in einem Kommentar, als sie dann mit einem vermeintlichen Kompromissvorschlag kam, völlig auseinandergenommen. Da hat Alexander Dobrindt bei seinem weiß-blauen Frühstück in der Landesvertretung von Bayern, das ist so ein Pressetermin, zu dem er einlädt, hat er mich davor versammelter Mannschaft irgendwie angemeiert nach dem Motto, ja, also ich verstehe das ja einfach nur nicht und ehrlicherweise, ich habe es ziemlich präzise verstanden, was die damals gemacht haben. So, that having said, was die Ampel jetzt macht, ist wirklich mit gleicher Münze zurückzahlen. Das kann man zwar irgendwie auch witzig finden und das tun ja auch manche Beobachter. Es ist Payback-Time und irgendwie kann man natürlich sagen, es geschieht dieser CSU recht. Und trotzdem gehört sich's nicht. Es ist nicht in Ordnung, was sie da machen und ich glaube auch nicht, dass sie damit in Karlsruhe bestehen werden.
Also das Ende vom Lied, am Ende muss das Verfassungsgericht darüber entscheiden und die Wahlrechtskommission, die soll jetzt, wie Britta Hasselmann sagt, weiterarbeiten, nämlich an der Frage Geschlechterparität im Bundestag, lässt sich das irgendwie im Wahlrecht regeln, dass die Hälfte von den Sitzen an Frauen geht?
Also, klasse Idee, alle, die jetzt schon empört sind, können sich auf die nächste Debatte dann freuen, weil dann geht's nochmal richtig ab.
Und die können sich auch jetzt schon freuen, weil über dieses ganze Thema Geschlechtergerechtigkeit, alte weiße Männer, Feminismus, reden wir jetzt mit unserem Gast.
Sie hat ihre journalistische Laufbahn nach dem BWL- und Marketingstudium beim Fernsehsender RTL begonnen, wo sie die Journalistenschule in Köln besucht hat und bei dem sie ab 2017 als Reporterin für die Morgen- und Nachrichtenmagazine gearbeitet hat. 2021 wurde sie Chefreporterin im RTL-Hauptstadtstudio und berichtete über Bundesregierung, Bundestag und Kanzleramt. Viele von Ihnen kennen sie als die Frau an der Seite von Heiner Bremer, mit dem sie seinerzeit in ihrem eigenen Politik-Podcast Redezeit über den aktuellen Wahlkampf diskutiert hat. Und mittlerweile ist sie zum Fernsehsender Welt gewechselt, wo sie Chefreporterin und Moderatorin ist. Neu im Buchhandel ist jetzt ihr gemeinsames Buch mit der Bild-Kollegin Nena Brockhaus, das den Namen trägt Alte weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies. Der Verlag heißt Gräfe und Unzer. Darüber und über vieles mehr wollen wir uns jetzt streiten und mit ihr reden. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Franka Lehfeld.
Was für eine wunderbare Vorstellung. Ich werde sie mir merken. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wenn ich mir die Schlagzeilen von dieser Woche ansehe, Papst Franziskus jetzt 10 Jahre im Amt, hat keine einzige Reform in der Kirche angestoßen. Gerhard Schröder hat nach seiner Kanzlerschaft ein Putin-freundliches Netzwerk in der SPD unterhalten, das Deutschland in die Gasabhängigkeit getrieben hat. Donald Trump hat erklärt, die US-Wahl 2024 wird zur letzten Schlacht ums Weiße Haus und versucht in seinem Gerichtsverfahren sich um eine Aussage rumzumogeln. Und neu auf Platz 4 der deutschen Spiegel-Bestsellerliste das Buch von Franka Lehfeldt, in dem sie uns erklärt, warum alte weiße Männer so toll sind.
Also über die Reihenfolge können wir sprechen deiner Nachrichten. Ich würde unser Buch ein bisschen weiter oben, mindestens auf der 4. Position sehen. Aber ja, und?
Aber wie passt das zusammen? Also ist der alte weiße Mann allen Ernstes ein Vorbild für dich?
So, du steigst ja genau. Du redest ja nicht groß drum rum. Also ja, pass auf, die Männer, die du gerade genannt hast, die sind ja gerade nicht in unserem Buch vertreten. Wir appellieren ja hier an die Betrachtung des Individuums und nicht das Kollektiv. Übrigens auch bei Frauen nicht das Kollektiv. Wir reden jetzt hier über den Mann und die Frau und nicht Männer und die Frauen alle. Ja, sprich, die 10 Männer, die bei uns im pro Kapitel stattfinden, in 10 Kapiteln, sind ja handverlesen. Ne? Also wir haben hier ja nicht gesagt, wir laden uns jetzt Gerhard Schröder ein, sondern wir haben ja geguckt, wir brauchen Individuen, die ein gewisses Wertesystem verkörpern, die für gewisse Tugenden stehen, die ihren Lebensweg individuell so bestritten haben, dass sie eben der Gesellschaft und übrigens auch der Frauenbewegung etwas gegeben haben, Wege geebnet haben, Türen geöffnet haben.
Soll ich sie mal nennen, kurz, damit der Hörer nicht rätselt? Mario Adorf, Stefan Aust, Heiner Bremer, Heiner Lauterbach, Wolfgang Reitzler, Herbert Reul, Peer Steinbrück, Edmund Stoiber, Thomas Strüngmann und dein Vater Klaus-Holger Lehfeldt. Trotzdem habt ihr es natürlich auch mit einem eigenen 2 Kapiteln vorher noch, in dem ihr quasi den Zeitgeist oder die aktuelle Stimmung zusammenfasst und warum ihr euch mit den alten weisen Männern zusammengesetzt habt, aufgeschrieben. Und da ist schon die These, die ihr kritisiert, der Zeitgeist will den alten weißen Mann mit scharfem S nicht mehr hören. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Deutschland gerade gar nicht mehr in so sicheren Fahrwassern ist wie früher, ne?
Ja, also den Zeitgeist, das kann man sogar noch präzisieren. Ich würde sagen, wir reklamieren oder sagen eben, wir müssen nochmal darüber neu nachdenken, dass aus der Frauenbewegung, ja, Stichwort Ali Schwarzer, Stichwort die letzten 30 Jahre, die wir überhaupt nicht kritisieren oder auch gar nicht missen möchten, sondern wo wir sagen, das war wirklich elementar und wichtig, dass aus dieser Frauenbewegung eben eine identitätspolitische Bewegung geworden ist. Und diese Bewegung hat sich ein Feindbild gesucht. Das ist unserer Meinung nach der weiße alte Mann. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es natürlich leichter ist zu sagen, wir positionieren uns jetzt gegen etwas, wir kreieren ein Feindbild und schaffen darüber etwas, wogegen wir sind. Und ja, das ist dann so die gemeinsame Grundlage. Und da widersprechen wir vehement und sagen eben, wir sind für die Aufhebung von Feindbildern, Schubladendenken. Die ganze Zeit wird über eine inklusive Gesellschaft gesprochen. Wir sagen die ganze Zeit, wir müssen eigentlich alle mit ins Boot holen. Nur der alte weiße Mann, der spielt da dann keine Rolle, beziehungsweise da ist es in Ordnung zu sagen, den setzen wir raus aus dem Boot, ja, der kommt nicht mit.
Ich glaube, gegen Feindbilder zu sein, da sind ja die allermeisten für, also dagegen zu sein. Aber es gibt ja auch einen Grund, jetzt abseits von, an den kann ich mich reiben oder so, warum der weiße alte Mann so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Und das sind wahrscheinlich noch nicht mal nur Donald Trump und so, sondern er war natürlich einfach auch in seiner Masse in den entscheidenden Jobs in Politik, Wirtschaft überrepräsentiert. So, wir erinnern uns alle an das Foto letztes Jahr, CEO-Lunch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, 30 CEOs, 100% Sausage Party, also alles dunkle Anzüge, fast nur graue Haare oder gar keine. Das ist ja die Erklärung auch ein bisschen dafür, warum man gesagt hat, man muss diesen Einfluss etwas, oder warum der Feminismus gesagt hat, der Einfluss muss zurückgedrängt werden. Jetzt sagt ihr, der alte weiße Mann kommt nicht zu seinem Recht.
Auch hier nochmal der Hinweis darauf, wir sagen ja, die strukturellen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, da sind wir überhaupt nicht der Meinung, dass man die leugnen sollte oder dass wir eben keine Veränderung schaffen müssen. Im Gegenteil. Natürlich brauchen wir mehr Frauen in Führungspositionen. Natürlich brauchen wir eben die Hälfte der Gesellschaft auch in den wichtigen Funktionen und auch an Schlüsselentscheidungen beteiligt. Kein Veto. Wir sagen nur, die Grundlage für all das, wer an welcher Position ist, ist natürlich die Veränderung von Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, Stichwort Bildungssystem. Wie werde ich eigentlich erzogen? Mit welchem Selbstbewusstsein und mit welchem Selbstvertrauen wachse ich auf? Traue ich mir zu, Bundeskanzlerin zu werden als junge Frau, als Mädchen, ja, dass wir da ansetzen müssen, dass Frauen in MINT-Fächer reingebracht werden müssen, weil sie Talente haben in der Mathematik oder der Physik. Das leugnen wir nicht, das bestreiten wir nicht. Wir sagen nur, wir werden das nicht hinbekommen, indem wir sagen, das lösen wir jetzt alles. Einfach mal hauruck mit einer Quote und in dem Moment, wo wir sagen, die alten weißen Männer, die können jetzt sowieso mal abtreten. Und unser Appell in diesem Buch ist ja zu sagen, wir konzentrieren uns auf diese von unseren 10 Männern individuell verkörperten Werte und implementieren das eben auch, um die Gesellschaft zu verändern. Und das belegen wir ja übrigens auch an den einzelnen Biografien, dass jeder von denen seinen Beitrag eben auch, wenn es um Frauenförderung geht, um Stärkung, um gesellschaftliches Miteinander bereits geleistet hat.
Aber ist das nicht ein Trick zu sagen, gut, wir können schlecht leugnen, dass die alten weißen Männer bisher all das, was du gerade genannt hast, die ganzen Veränderungen, die kommen müssen, dass mehr Leute mit zu Wort kommen, mehr Frauen, mehr Leute mit Zuwanderungsgeschichte. Das verhindert bisher der alte weiße Mann oder hat es verhindert, hat die Plätze verstopft aus strukturellen Gründen. Und ihr sucht euch jetzt 10, wo man sagen kann, gut, die waren nicht ganz so schlimm.
Also
und entlastet damit quasi
ja,
diese ganze
ja, also
Gruppe,
mit Verlaub, ne, keiner von denen war schlimm, im Gegenteil. Also blicken wir mal Wolfgang Reitzle. Der hat BMW von einer Dorfschmiede zu einem Weltkonzern geführt. Der hat diverse Teams gegründet, als das medial kein Thema war, gesellschaftlich überhaupt nicht in der Diskussion stand im Vordergrund. Der hat Frauen gefördert und hatte Kita-Plätze geschaffen, eine eigene Kita eingerichtet bei BMW. Letzten Endes ja Strukturen angeschoben, die heute ja eigentlich selbstverständlich sind, aber immer noch nicht in der Umsetzung perfektioniert. Ja? Also es ist ja jemand, der eigentlich einen Vorreiter war, einen Vordenker und auch seiner Zeit in diesem Punkt hinaus. Und das könnte ich für jeden einzelnen unserer Männer ja, an einem Beispiel festmachen. Und da machen wir es uns nicht einfach. Wir sagen nur, der zivilisatorische Fortschritt ist einfach keine Hin- und Rückrunde wie in der Champions League beim Fußball. Du kannst nicht sagen, die waren dran und jetzt sind wir dran. Das bringt niemanden weiter. Es gelingt eben nur zusammen. Und da gehört dann der alte Weiße und auch alle anderen in dieser Gesellschaft hinzu.
Und was ist mit der alten, weisen Frau? Weil das wäre ja eigentlich die spannende Frage, wenn du sagst, wir wollen es nicht exklusiv machen, sondern inklusiv. Und das sind ja die Geschichten, die in dem Buch dann fehlen und die wahrscheinlich auch etwas schwerer zu finden sind, mutmaße ich, weil Frauen früher nicht so viel Karriere gemacht haben.
Also ich glaube, also es gibt ja einige, ne? Wir hatten ja jetzt auch gerade 16 Jahre eine Bundeskanzlerin. Ja. Also ich glaube, wenn man in Deutschland guckt, ob in der Wirtschaft, auch in mittelständischen Unternehmen, die gegründet worden sind, die in der zweiten Generation dann auch von Frauen geführt worden sind. Ich glaube, wir haben tolle Frauen im Land und auch welche, die schon über 70 sind. Also mir fallen da jetzt aus dem Stand welche ein. Ich möchte jetzt nur noch nicht das nächste Buch hier einmal durcherzählen.
Nicht, dass man wegschnappt.
Also wir haben gesagt, Punkt 1, es spricht überhaupt gar nichts dagegen. Vielleicht, wenn wir die Zeit haben zu sagen, das nächste Projekt wird alte weise Frauen. Das ist kein No-Go für uns. Nichtsdestotrotz, und da schließt sich auch wieder der Kreis, zum Glück ist die alte weise Frau kein Feindbild. Also ein Glück übrigens.
Naja,
ja?
Alice Schwarzer arbeitet dran.
So. Das ist traurig. Das ist wirklich, finde ich, traurig, weil wir haben ja vorhin schon die Frauenbewegung angeschnitten und das, was sie eigentlich für die Frauen getan hat, das gerät gerade leider in den Hintergrund. Aber ja, nichtsdestotrotz, also die alte weise Frau ist kein Feindbild, richtig so. Und gleichzeitig frage ich mich auch, es ist auch ein Widerspruch, weil viele Frauen, auch jüngere und mittelalte Frauen, sagen, ich liebe meinen Vater über alles. Ich habe ein ganz tolles Verhältnis zu meinem Vater. Der ist für mich ein Role Model. Aber in einem anderen Kontext sind dann diese Männer, die natürlich auch in anderen Rollen beruflich unterwegs sind, vielleicht Vorgesetzte sind oder. Da sind sie dann das Feindbild. Also lassen wir doch diese Nummer mit dem Feindbild endlich sein. Gucken wir doch jeweils auf die Person, die dann vor uns sitzt und entscheiden, übrigens bei Frauen wie bei Männern, wer sitzt hier vor uns?
Aber das meine ich ja gerade, vernachlässigt ihr dadurch, dass ihr sagt, jeder Fall ist anders, nicht die Strukturen. Also natürlich ist der Papa der Held für die Mädels, aber als Chef sorgt er dafür, dass jemand, der ihm im Job und sonst wie.
Aber ich glaube, das spiegelt eben einfach
überhaupt. Das ändert sich jetzt, aber ich glaube, zu dieser Änderung hat Edmund Stoiber vergleichsweise wenig beigetragen, sondern das haben Frauen erkämpft gegen Männer.
Ja, Edmund Stoiber spricht sich in dem Buch für eine Frauenquote aus.
Altersweisheit.
Meine Co-Autorin und ich sagen ja, wir sind nicht für die Quote. Also da sieht man ja, es gibt ja durchaus unterschiedliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus gewissen Lebensläufen. Ich habe so viel Post bekommen, wo ich wirklich nur sagen kann, ich freue mich und ich bedanke mich von jungen Frauen, von älteren Frauen, die eben gar nicht dieses Feindbild bedienen, die auch eigentlich, ich sag mal, zum Teil einfach total genervt sind, dass da sowas aufoktroyiert wird von außen, so nach dem Motto, hey, wir haben da ein Problem, da ist ein Problem, die einfach sagen, pass auf, ich hatte einen tollen Mentor, ich hatte einen super Förderer, mein Mathelehrer hat mich für Mathematik so begeistert, hat mir gerade eine junge Frau gesagt, dass sie dann sich entschieden hat, Ingenieurin zu werden. Es gibt einfach in der Realität ganz viele tolle Beispiele und immer dann zu kommen und da diesen Geschlechterkampf anzusetzen, das in meinen Augen ist das eher toxisch.
Das riecht nach Ärger.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ihr beide im Buch und auch grundsätzlich gar nicht abstreitet, dass Feminismus und Frauenbewegung viel geleistet haben, wovon ihr heute profitiert. Und deswegen wollt ihr das auch überhaupt nicht schmälern, auch nicht, wenn ihr jetzt die alten weisen Männer besucht. Gleichzeitig ist so ein bisschen mein Eindruck, Feminismus ist total zersplittert. Es gibt Netzfeminismus, es gibt die Gender-Debatte, es gibt den Begriff der transfeindlichen Radikalfeministin, die zwar für Frauenrechte ist, aber die dann Transfrauen nicht mit einbezieht. Und da gibt es Grabenkämpfe. Und es ist aber auch im Mainstream angekommen in der Politik und bei Events in Berlin. Das scheint dann auch so ein Label zu sein.
Alles, was du gerade ansprichst, hat ja Melanie Amann in ihrem Leitartikel im Spiegel geschrieben mit der Überschrift Feminismus in der Krise. Und da habe ich genickt beim Lesen, weil da habe ich gedacht, ja, wir müssen diese Debatte jetzt führen. Ich glaube, das ist auch die Verantwortung von übrigens uns Frauen. Da sind Männer jetzt mal echt in der zweiten Reihe, weil da müssen wir uns auch miteinander ehrlich machen. Heutzutage hast du eben doch auch Strömungen, wo dann, ich sag mal, ein Bild auf Instagram mit Hashtag Feminist und irgendwie Pink und Female Only automatisch gewertet wird, als dass du einen Beitrag wirklich für den Feminismus leistest. Und gerade werden Männerclubs geöffnet, ne? In Großbritannien, glaube ich, war es jetzt der letzte, da hieß es, Frauen dürfen jetzt auch in die Gentleman Clubs, ja. Und gleichzeitig führen wir jetzt so ein, okay, hier ist aber Female Only, geht ihr auf eure Seite. Und die Aufgabe ist doch wirklich, zur Versöhnung zu kommen und sich auch wieder zu stärken. Und da sind ja diese unterschiedlichen Strömungen, die du beschreibst, die arbeiten ja gegeneinander. Mhm. Und da, solange das stattfindet und sich da auch nicht mal jemand ehrlich macht und sagt, wisst ihr was, wir müssen es zusammen machen, weil nur zusammen können wir was ändern, kann ich auch die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens noch nicht feststellen, weil man eben sagt, so eine Alice Schwarzer, die hat ja wirklich für die Breite Feminismus gemacht, für die Breite der Gesellschaft, dass sie heute nicht mehr in dieser Position ist, aber sie hat ja auch ihr Lebenswerk eigentlich getan. Da muss man sagen, wo ist die nächste Alice Schwarzer? Wer führt hier zusammen? Wer schafft Nebenschauplätze übrigens auch ab? Weil ich glaube, all diese Nebenschauplätze mit, ne, ich glaube, Frau Ammer nennt es Champagnerfeminismus, dann gibt es eben noch diverse andere Zeitgeistströmungen, die führen dazu, dass eigentlich die Breite der Bevölkerung und auch Männer so genervt sind, dass sie die Augen rollen, sobald sie das Wort Feminismus hören. Und das ist ja der absolut falsche Impuls. Und so kommen wir auch nicht einen Meter voran. Also eigentlich müssen wir uns alle an einen Tisch setzen, so als Frauen Runde würde ich das mal bezeichnen, und gucken, was ist wirklich zielführend, womit werden Veränderungen in der Gesellschaft, in den Strukturen, wie kommen wir dahin, dass Frauen nicht in Altersarmut landen, wie kommen mehr Frauen in die MINT-Fächer, ja, wie wird auch übrigens die Betreuung, das Betreuungssystem in Deutschland besser, wann hören wir endlich auf, eine Mutter oder eine Frau als Rabenmutter zu betiteln, nur weil sie entscheidet, nach 3 Monaten oder nach 8 Wochen gehe ich in den Job und mein Kind ist manchmal in der Kita, das ist in Skandinavien Alltag, und um all diese ernsthaften Probleme zu lösen und zu beantworten, empfehle ich, dass wir aufhören, uns mit Female Only und mit irgendwie Sternchen hier und da aufzuhalten. Back to Reality ist so mein Appell, ja.
Was mich oft wundert beim Feminismus jetzt ist, was alles so inzwischen als feministisch geclaimed wird, ja. Also ich meine, das ist so. Annalena Baerbock hat ja dann die feministische Außenpolitik, und natürlich hat sie da auch Ansätze drin, wo ich sagen würde, klar, da gehe ich voll mit, ja. Also dass man sagt, Vergewaltigung als Kriegswaffe einzuordnen und so, natürlich selbstverständlich. Also spricht nichts gegen, also aber weiß ich auch gar nicht, ob ich dafür überhaupt Feminismus brauche oder ob ich das nicht auch irgendwie, mir das der gesunde Menschenverstand schon sagt. Neulich ist mir mal jemand über den Weg gelaufen, ein anderes Beispiel, der forderte oder die forderte eine feministische Verkehrspolitik. Und habe ich gesagt, was ist das denn jetzt? Und dann, das ist zum Beispiel, wenn man mal bedenkt, die meisten Verkehrsmittel sind erstmal auf Autoverkehr ausgerichtet und die meisten Autos werden von Männern gefahren und die Frauen machen die Care-Arbeit, das heißt, sie fahren Bus, haben irgendwie den Kinderwagen, haben irgendwie die Bahn, und deshalb ist es auch eine Teil einer feministischen Politik, hier irgendwie gleiche Mobilitätsangebote und Möglichkeiten zu schaffen. Und wenn der kleine Max dann mit seinem Fahrrad alleine zum Fußballtraining fahren kann, die 2 Kilometer, Mami muss ihn nicht fahren, muss nicht das Elterntaxi spielen, dann ist das feministische Politik. Und ich habe so, erst denkt man hört sich so an und denkt, ja, okay, und dann denkst du so drüber nach und denkst, ja, Moment mal, aber das ist doch eigentlich Bullshit. Also wir brauchen doch alle eine bessere Mobilitätspolitik, und ob jetzt der Max davon profitiert.
Guck mal, jetzt bist du eigentlich schon fast bei meiner These.
Ja, fast, ja.
Also weil, das ist ja genau der Punkt, weil das jetzt ist wieder in meinen Augen wirklich einen Nebenschauplatz. geh in ein Einkaufszentrum, egal ob du in einer Kleinstadt bist oder ob du hier drüben in Berlin zum Alex rüberfährst. Erzähl das doch mal jemandem, der gerade wirklich so überlegt, okay, was ist mit meiner Stromrechnung, was passiert, ja, welche klar. Sorgen habe ich? Und dann kommst du dem und sagst übrigens, ne, wir machen jetzt eine feministische Verkehrspolitik. Das verliert doch genau die Leute mit ihrer Ernsthaftigkeit und ihren Interessen an der Sache. Wenn du denen sagst, hey, ich möchte, dass deine Frau genauso viel verdient wie du in dem Job und so, Equal Pay, dann sagen eigentlich jeder Normale mit klarem Verstand, sagt, natürlich will ich Equal Pay. Müssen wir gar nicht diskutieren. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und diese Debatten führen eigentlich dazu, dass man wieder die Mehrheit im Land verliert, dass die Ernsthaftigkeit flöten geht. Und das kann man bei Twitter schön diskutieren. Und dafür kann man sich irgendwie liken, haten, entfolgen, blockieren. Aber das führt Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich ins Nevada, ins gar nichts.
Also es gibt natürlich das Label Feminismus, das draufgeklebt wird, um seine eigene Zielgruppe zu bedienen. Und da sind natürlich die Grünen, klar, die kommen aus eine Bewegungspartei, kommen auch aus der Feminismusbewegung. Das ist bei denen dann Folklore, das zum Beispiel mit der Verkehrspolitik. Aber weil du die feministische Außenpolitik genannt hast, ich finde schon, man kann sagen, ja, wenn das Ziel von einer feministischen Außenpolitik sein soll, gleiche Rechte für Frauen, Frauen immer einbinden, das muss doch das Ziel jeder Politik sein, da brauche ich das Label nicht. Ja gut, aber jede Politik hat es bisher halt nicht geschafft. Vielleicht braucht man jemanden, der explizit sagt, und jetzt nehme ich das in den Blick. Und bei Entwicklungspolitik setze ich mich mit keiner reinen Männerrunde hin und erzähle denen, dass die Entwicklungsgelder kriegen. Du hast es erzählt, irgendwie dieses
Wolfgang Herrndorf, das ja. berühmte, der wunderschöne Satz aus dem Buch Sand, kann ich Ihnen nur empfehlen, ja. Der schreibt, konntest du einer Frau 100 Euro geben, hat sie damit eine Näherei mit 5 Angestellten aus dem Boden gestampft, konntest du einem Mann 100 Euro geben, Bürgerkrieg.
Ja, so. Also und da finde ich, ist was dran, gerade in der Entwicklungspolitik, ne, die Frauen sind traditionell für die Feldarbeit zuständig, die Männer für die Technik, Entwicklungshilfe schenkt den Traktoren, am Ende funktioniert nichts von beiden mehr, sondern du musst, also das sehe ich schon ein, Frauenförderung explizit betreiben, ist okay. ja ein skandinavisches Konzept auch.
Vielleicht können wir uns da auf etwas einigen, weil ja. auch da wieder würde ich auch vom Entweder-Oder abraten. Mhm. Ich glaube, wir können nicht morgen sagen, wir verabschieden die Realpolitik und wenden jetzt die feministische Politik, ob im Verkehr oder im Außenministerium an. Ich würde aber sagen, natürlich sind das in der zivilisatorischen Entwicklung Punkte, die in eine Form von Selbstverständnis münden müssen. Gerade wenn wir jetzt über Außenpolitik reden, in Entwicklungsländern spielt das Ganze nochmal eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland in der Debatte. Ich würde aber sagen, dann ist der kommunikative Ansatz einfach nicht gut gelaufen, weil durch dieses Buzzword Feminismus in diesem Zusammenhang und einer Gruppe, die das ja dann auch multipliziert hat, ist sofort so dieses, bevor man gefragt hat, was ist denn das? Und da kam ja gerade von euch schon sehr richtige und vor allem auch notwendige Aspekte, wurde das aber sofort in so ein, ja, wieder in dieses Framing gegossen, zu sagen, dann machen wir jetzt das und das andere nicht mehr. Oder es ist einfach ein Reiz, der impliziert, der Mann soll zurückstecken. Und ich glaube, dann muss man das besser erklären, was bedeutet das konkret. Dann ist vielleicht auch das feministische Außenpolitik nicht immer das richtige Wort.
Und was macht eigentlich Corona?
Es war die Überraschung des Abends. Da meldet sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur besten Sendezeit, ich glaube im Heute-Journal, zu Wort und spricht, Achtung, über Impfschäden nach Corona-Impfungen. Er räumt jetzt ein, dass es die gibt, rückt von Aussagen aus dem Sommer 2021 ab. Danach hat er damals getwittert, dass die Impfung quasi nebenwirkungsfrei sei. Da sagt Lauterbach jetzt darauf angesprochen vom Moderator, das sei eine Übertreibung in einem missglückten Tweet gewesen. Und er kündigt Hilfe für die Betroffenen an. Jetzt muss man sagen, die Zahlen der Post-Vac-Erkrankung, so nennt sich dieses Syndrom, sind ja im Vergleich zur Zahl der Impfungen immer noch total gering. Die Kollegen der FAZ haben alle Bundesländer abtelefoniert und ich glaube 13 haben ihn geantwortet und gesagt, also 6.600 Anträge gibt es auf Versorgung danach. Davon bereits anerkannt sind 248, also 300 über den Daumen gepeilt. Jetzt gehen wir mal davon aus, das dauert wahrscheinlich auch so eine Anerkennung. Die Zahl steigt bestimmt noch. Aber selbst wenn sie steigt, ist sie doch sehr, sehr klein im Verhältnis zu den 192 Millionen Impfdosen, die wir den Deutschen jetzt in den letzten Jahren in die Arme gerammt haben. Trotzdem bemerkenswerte Wende irgendwie, weil ich meine, wir erinnern uns, vor genau einem Jahr hat der Bundestag über eine Impfpflicht geredet. Das war am 17. März 2022. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Was würdet ihr sagen? Gut, dass die nicht gekommen ist, oder?
Sie ist ja in Teilen gekommen. Wenn wir an den Pflegesektor denken, ist sie gekommen. Und das war auch mein erster Reflex. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist für jeden und jede, die aus freien Stücken gesagt hat, ich lasse mich impfen, wissentlich, dass dieser Impfstoff eben noch nicht seit 10 Jahren erprobt und auf dem Markt ist, ist das, würde ich sagen, vertretbar. Aber ich habe in dem Moment gedacht, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten und dieser Impfpflicht unterlagen, da finde ich dann den Ansatz zu sagen, da muss man eine Wiedergutmachung leisten, die ist nur legitim, absolut.
Also das große Mehr, also okay, erstmal geben wir jetzt Andreas recht, der immer gesagt hat, eine Impfpflicht ist ein zu großer Eingriff und so. Und tatsächlich die Vorstellung, also zum Beispiel, wir erinnern uns alle an den Profifußballer Kimmich, der mit viel Kritik überzogen wurde, weil er sich als Leistungssportler nicht impfen lassen wollte. Jetzt stellt sich raus, vor allen Dingen Leistungssportler haben dieses Post-Weg-Syndrom. Und wenn man jetzt gesagt hätte, wir zwingen jetzt jeden dazu und es wäre jemandem wie ihm passiert, das wäre wirklich unverantwortlich gewesen. Und natürlich, ich habe die Todeszahlen Corona Deutschland insgesamt gerade mal rausgesucht, Anfang März 168.800, also fast 169.000 Corona-Tote gegen die 6.600 Anträge wegen Impfschäden, die nicht tot sind. Klingt erstmal so, wie kann man abwägen, aber es ist halt ein Unterschied, ob der Staat jemanden zwingt, sich impfen zu lassen und der hat davon einen Impfschaden oder ob jemand sagt, ich entscheide mich nicht impfen zu lassen und sterbe dann an Corona. Das ist ein grundlegender Unterschied. Das räume ich ein. Aber ich finde jetzt das Große, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung schlägt und sagt, okay, wir haben das alles übertrieben. Es war alles ein Fehler. Wir hätten das laufen lassen sollen. Wie es jetzt teilweise irgendwie angesungen wird, ist natürlich das andere Extrem. Ne? Also.
Ja, aber die Stimmen waren ja schon sehr laut.
Welche?
Wie viele Journalisten haben auch öffentlich eine Impfpflicht gefordert, Politiker genauso.
Ja, ja,
und da müssten wir, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt daraus lernen, ja, selbstverständlich. Also die Rufe waren ja teilweise wirklich so laut wie Ungeimpfte sollen vom gesellschaftlichen Leben, vom öffentlichen Leben ausgestoßen
werden.
Wurden
ja eine Zeit lang.
Ja.
Es gab ja quasi die Zugänge zu die berühmten 3G,
genesen
oder Genosse.
Da hatte ich noch nicht mal ein Problem mit, weil wenn man also zumindest solange die Impfung auch gewirkt hat, was dann ja irgendwann auch immer weniger wurde mit jeder Mutante und so, aber da, solange es um die Eindämmung der Pandemie ging, finde ich, konnte man das sogar noch argumentieren.
Ja, aber es ging auch um die Glaubwürdigkeit der Politik.
Nee, im
und
Nachhinein.
Politik war
ja,
nicht mehr logisch, auch damals. Genau. Ich meine, es haben sich ganz viele doppelt impfen lassen, mit sehr konkreten Aussagen aus der Politik nach dem Motto, der Booster, der zweite, der ist es. Ja. Und dann kam der dritte und dann sprach schon einer über den vierten und man wusste gar nicht, kommt der noch der sechste, der siebte, der achte.
Genau.
Und da war Politik, finde ich, nicht mehr nachvollziehbar für Bürgerinnen und Bürger und das muss sie eigentlich sein. Das ist
aber
der
dadurch
Kern.
Ist ja die Impfpflicht nicht gekommen, weil es sich gezeigt hat, die erste Prämisse, einmal impfen und ich bin nicht mehr ansteckend, war ja dann hinfällig.
Genau.
Und wenn das aber gestimmt hätte, dann wäre es ein anderes.
Ich fürchte fast, dann wäre sie auch gekommen. Ich hätte sie trotzdem, das haben wir ja 100-mal diskutiert, immer noch falsch gefunden.
Ich auch.
Das Absurde war ja, dass wir dann irgendwann in dieser Debatte eine Diskussion hatten, dass es hieß, na, wir müssen die Impfpflicht jetzt mal vorbereiten, weil wenn dann der Impfstoff da ist, der gegen die Mutation wirkt, und ich glaube, er ist immer noch nicht da, wenn ich es richtig sehe.
Naja,
weil
die Mutation
Ne? Also auf jeden Fall, man hatte dann ja wirklich überlegt, eine Impfpflicht vorzubereiten für einen noch zu findenden Impfstoff, wo ich auch gedacht habe, ey Leute, jetzt habt ihr wirklich den Verstand verloren. Und also das war schon eine, also ich hätte das nicht gedacht, dass wir so weit gehen in der Debatte und ich teile das, was Franka sagt, auch wir Journalisten müssen uns schon kritisch hinterfragen. Also wenn ich hier in unseren Redaktionskonferenzen überlege, wir waren bestimmt zwei Drittel, ein Drittel pro Impfpflicht.
Ja, aber es war auf dem damaligen Kenntnisstand und also es gab das Drittel.
Ja, aber nur
das
mal eine Frage, was würde denn passieren, wenn morgen nochmal, und das frage ich mich übrigens die ganzen letzten Wochen, weil diese Aufarbeitung der Corona-Pandemie ja jetzt gerade zumindest punktuell läuft, nicht überall, würde ich sagen, aber es gibt ja erste Schritte, die Zeit mit ihrer Titelseite, das fand ich wirklich super, sehr vorbildlich, auch so aus Medienmachersicht. Und da habe ich gedacht, was passiert denn morgen, mal angenommen, es kommt nochmal ein neues Virus, nicht Corona, was passiert reflexartig wieder und was haben wir wirklich gelernt? Und die Frage, da fehlt mir dann doch nochmal, dass man sich ehrlich macht und auch wirklich mal sagt, gar nicht, ich würde sagen, das erste halbe Jahr, das erste Dreivierteljahr, geschenkt. Wir wussten gar nicht, was los ist. War eine ganz neue Situation. Haben wir zu teure Masken eingekauft? Ja, mein Gott, das werden wir verkraften. Aber die Grundrechtseinschränkungen, die dann eigentlich so griffen für die nächsten Monate und immer weiter. Und eben auch dieses mit dem Finger auf Ungeimpfte zeigen. Und wenn es eben der verbale Zeigefinger war, da frage ich mich, haben wir das auch wirklich begriffen? Auch wir Medien, haben wir das begriffen oder würde uns das nicht wieder passieren? Und da ist, glaube ich, noch ein Weg zu gehen.
Also wenn es nicht rhetorisch gemeint war, die Frage, würde ich schon sagen, wir sind ein Stück weitergekommen, aber man muss rückblickend einräumen, es sind Leute quasi in die Querdenkerei rein radikalisiert worden.
Absolut.
Von der Stimmung, die du gerade beschreibst, das denke ich schon. Also da kenne ich auch Fälle, die am Anfang nur so ein bisschen ungutes Gefühl hatten und dann halt immer mehr nach Gegenargumenten suchen mussten, weil der Druck auf sie so groß geworden ist. Also das gab es schon. Ich würde aber schon sagen, also die Form der Mini-Lockdown, es waren ja keine richtigen Lockdowns, aber Schulschließungen und so, was da alles gab.
Ich glaube, das naja, würde wir reden nicht auch mehr über, so du darfst nicht mehr in den Park, du ja, musst ja, genau. in Hamburg auf mit Maske joggen gehen an der Altstadt. Das war ja auch eine normale Corona-Regel zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja,
aber das kam aus Unkenntnis.
Wir haben Leute das war fotografiert, die, wo die Maske falsch saß. Armin Laschet, sage ich nur. Das sind, der war auf der ersten Seite und hatte seine Maske ja nicht richtig auf. Der ersten
Seite der Bild-Zeitung.
Ja, und da muss ich einfach sagen, so, da sind wir...
Also ich glaube, die wollten die Heuchelei anprangern, dass das dem Bürger also
aufgezogen ja, ist auch, wird. Ja, ist ja auch in Ordnung, nur die gesamte Stimmung war zu viel. Ja, ja. Ne? Es war sowohl, das ist ja auch etwas gewesen zum ersten Mal, dass nicht nur, ich sag mal, in der medialen Debatte stattgefunden hat, das hat sich ja auch in Freundeskreise und Familien übertragen. Nein. Es sind Freundschaften zerbrochen, weil es eben das eine Lager und das andere gab. Und wir müssen doch heute rückblickend eigentlich sagen, gerade auch Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen gesagt haben, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich habe da Bedenken. Oder auch Menschen, die gesagt haben, ich habe nur eine halbe Dosis bekommen und mir ging es wirklich schlecht, ich hatte brutale Nebenwirkungen. Ich möchte es nicht als Booster nochmal machen. Für all das war eigentlich kaum noch Akzeptanz da. Entweder warst du dafür oder du warst dagegen. Und ja, ich hoffe, es passiert uns nicht wieder.
Personalabteilung.
Jetzt haben wir eben schon über Karl Lauterbach gesprochen, der ja einen Teil seiner politischen Karriere oder wahrscheinlich den größten Teil jetzt dieser Rolle als Chef-Corona-Erklärer auf den Talkshows verdankt. Dann, ja, wir erinnern uns, das KS-Kind, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn, dann wurde er halt Gesundheitsminister und jetzt habe ich manchmal den Eindruck, er wünscht sich da fast ein bisschen zurück zu Markus Lanz, weil inzwischen hat er ja nur noch Probleme. Also er muss sich rumschlagen mit der Krankenhausreform, mit der elektronischen Patientenakte, mit der Pflegefinanzierung und man kann noch fünf andere Themen finden. Und überall gibt es einen monströsen Ärger. Also die Länder steigen ihm aufs Dach, die Datenschützer steigen ihm aufs Dach, die Pflegebedürftigen steigen ihm aufs Dach. Also hat er sich jetzt komplett entzaubert? Ist er dabei, in den Mühen der Ebene da zerrieben zu werden? Oder kommt er nochmal und managt jetzt quasi als der Gesundheitspolitiker all diese Probleme und Herausforderungen, die da stehen? Was sagst
also
du?
Also den Blick in die Glaskugel, den wage ich jetzt nicht. Ich würde sagen, die Herausforderungen, die du gerade angeschnitten hast, sind elementar und dringend. Ich wünsche ihm, weil es uns allen hilft, dass er eben es schafft, von dem einen Thema in die multiplen, wichtigen Themen einzutauchen. Und gerade, da muss ich auch mal sagen, auch wenn es um die digitale Krankenakte geht, ich meine, das Thema ist nicht neu, das ist kein Karl-Lauterbach-Thema, das ist ja schon uralt und ich habe die Sorge, dass wir da auch nicht so schnell vorankommen, wie es eigentlich ja sinnvoll wäre. Weil das ist ja auch wie so typisch deutsch, was du gerade gesagt hast. Dann meldet sich ein Datenschützer. Ich meine, ja, die ältere Generation verstehe ich es noch, wenn sie sagt, wir haben Bedenken. Bei den Jungen sage ich, Leute, ihr checkt jeden Tag überall ein bei Social Media. Hier bin ich, da bin ich, Snap hier, teilen da. Wovor habt ihr eigentlich noch Sorge? Also ihr seid schon der gläserne Mensch, ja. Und natürlich muss auch ein Arzt, wenn er diese Akte pflegt und anlegt, dafür bezahlt werden anständig. Müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber dieses von vornherein sagen, da habe ich aber Bedenken und nein, das ist so deutsch. Und es wäre so gut, wenn wir einfach mal da in den Pragmatismus wechseln und Lösungen schaffen. Und ich würde einfach sagen, für den Bundesgesundheitsminister ist das natürlich auch nochmal eine Chance, sich aus diesem Corona-Bild und Image zu lösen und je nach Ergebnis sich neu zu verkaufen oder neu zu erfinden, möchte ich fast sagen. Grundsätzlich halte ich auch die Krankenhausreform, die du angeschnitten hast, auch für die richtige Debatte. Im Kern ist es richtig, dieses Thema jetzt anzuschneiden. Ob das jetzt ausreicht, werden wir hinterher beurteilen. Aber die Themen als solche müssen jetzt kommen.
Und das ist ja wirklich faszinierend, wie wenig sich dann da am Ende bewegt hat. Ne? Also Full Disclosure, ich habe es ja auch getwittert, mein Sohn lag letzte Woche im Krankenhaus und da kriegt man dann ja so ein bisschen was mit inzwischen heraus und es geht ihm besser, aber wo man sich dann einfach wundert, wie das immer noch organisiert ist, es hat sich gefühlt irgendwie in den 35 Jahren seit meiner Mandel-OP quasi nichts verändert, man sitzt da irgendwie, morgens wird man um 7 aus dem Bett geschmissen, nachts platzt jemand rein, der einen irgendwie fragt, ist alles in Ordnung? Ja, ich schlafe. Und irgendwie in der Zwischenzeit wartet man
eigentlich nur auf die Medikamentengabe und du fragst dich am dritten Tag, okay, das könnten wir alles auch easy zu Hause machen, wenn ihr euren Laden nur so organisiert, dass ich einmal diesen Verbandswechsel täglich da einmal bei euch rumkomme und letztendlich selbst die Zungenwurst, die es dann zum Abendbrot gibt, sieht immer noch genauso aus wie vor 35 Jahren.
Und ja, das ist und wahrscheinlich der Bestand von
damals. Ja, es ist auch, und es ist auch die gleiche, und es riecht auch so, als wäre es doch die gleiche. Also, und du denkst irgendwie, warum ist eigentlich nichts passiert?
Absolut. Und gleichzeitig kannst du auch sagen, dieser Vorstoß zu sagen, schaff die Fallpauschale ab, ich gehe da mit. Hm. Weil ich so denke, es ist dann immer so das Einfache, zack, Patienten aufschneiden. Ne? Der eine wird es vielleicht auch mit Physio noch hinkriegen, aber ist ja dann eben lukrativer. Und letzten Endes kommst du bei den Fällen, die vielleicht auch eine längere Therapie brauchen oder noch länger auch bleiben müssen, die sind dann nicht richtig versorgt oder werden vorschnell einfach dann aus dem Bett geworfen. Und dieses Thema, also Gesundheitssystem ist, finde ich ja echt schwierig. Ich meine, klar, Großbritannien ist noch mal viel schlimmer. Mhm. Wir haben ja auch kein schlechtes Gesundheitssystem per se. Aber wir müssen, finde ich, jetzt aufschließen. Also aufschließen in die Digitalisierung, damit uns auch bei Corona sowas wie, dass wir irgendwie mit Faxe irgendwelche Daten hier übermitteln im Land und dass wir gewisse Lockerungen nicht eingehen können, weil die Daten aus den Gesundheitsämtern sonntags leider nicht vorliegen und, was es alles gab. Also das kann auch keine Bürgerin und kein Bürger mehr verstehen. Die Leute fassen sich doch an den Kopf und sagen, warum macht das denn niemand, der dafür zuständig ist? Und ich war auch so ein bisschen entsetzt, als es jetzt um diese digitale Akte ging, wo es dann wieder hieß, ja, muss man dann eigentlich einwilligen oder muss man nur seinen Widerspruch einlegen? Und das kann einem irgendwie keiner beantworten. Und dabei sind das doch Dinge, also ich weiß jetzt nicht, aber in jedem Unternehmen würde man das doch in irgendeinem Intensivworkshop in 14 Tagen maximal auch irgendwie klären.
Ja, klar. Ja, vielleicht der erste Schritt als Empfehlung an die alten weißen Männer, die im Gesundheitswesen was zu entscheiden haben, kostenlose Podcasts für alle im Krankenbett, oder?
Das wäre schon mal was.
Da sind wir dafür. Und alle, die zusätzlich noch ein bisschen Geld ausgeben können, um sich Krankenbettlektüre oder auch die Gesunden, die sich zu Hause Lektüre kaufen wollen, empfehlen wir das neue Buch von Nena Brockhaus und Franka Lehfeldt, Alte weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies. Und wir sagen vielen Dank an alle Hörer, Hörerinnen und HörerInnen fürs Zuhören und vor allen Dingen vielen Dank an Franka Lehfeldt fürs Dabeisein.
Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat großen Spaß gemacht und vielleicht sprechen wir uns ja bald mal wieder.
Mach gerne. Danke. Ciao. Tschüss.